Bei unserem heutigen Gespräch geht es mir ganz allgemein gesagt vor allem um zwei Fragen. Zum einen darum, wie du aus deiner psychotherapeutischen und deiner sonstigen Lebenserfahrung heraus unsere gegenwärtige Gesellschaft beurteilst und zum anderen darum, was sich innerhalb dieser Gesellschaft ändern sollte. Wir haben ja solche Fragen schon mal besprochen. Das war 1989, 1990 in der Lebenshilfereihe Mensch Du des DDR-Senders Jugendradio DT64. Aber wir hatten damals eben einen anderen Ansatzpunkt, nämlich Vorschläge zu machen für eine sich gerade umwandelnde DDR-Gesellschaft und später dann für die Ausgestaltung der deutsch-deutschen Vereinigung. Inzwischen haben wir mehr als 12 Jahre alltägliche Erfahrungen gesammelt in diesem vereinigten Deutschland. Du hast weiter deine Ansichten öffentlich gemacht, unter anderem in mehreren Büchern. Aber du hast auch in dieser Zeit vorwiegend therapeutisch gearbeitet. Dabei hast du jetzt insgesamt in deinen mehr als 30 Berufsjahren als Psychotherapeut über 10.000 Menschen tiefgründig kennengelernt. Tiefgründiger, sehr viel tiefgründiger, als das im Alltagsleben sonst der Fall ist. Seit 1990 sind das auch Menschen aus den alten Bundesländern. Das heißt, du hast psychische Strukturen in Ost und West in großer Zahl und aus nächster Nähe erleben können. 1990 hast du dein erstes Buch geschrieben, Der Gefühlsstau, ein Psychogramm der DDR. Wie würdest du im Vergleich dazu heute ein Psychogramm des gegenwärtigen deutschen Staates skizzieren?
Wir waren damals ausgegangen, die abnormen, festgefahrenen Strukturen der DDR verändern zu wollen. Also eine gesündere Gesellschaft, wenn man so will, mitgestalten zu helfen. Das setzt voraus, auch gesündere Menschen, Entwicklungen von Menschen zu befördern. Das ist sehr bald gescheitert an der Art und Weise, wie die Vereinigung vollzogen wurde, nämlich politisch, wirtschaftlich durch Beitritt, gesellschaftlich durch Übernahme schon vorhandener Konzepte, ohne die Entwicklung der Menschen zu berücksichtigen. Das setzte eine Illusion voraus, dass die Menschen in der alten Bundesrepublik die gereifteren, entwickelteren, banal gesagt die gesünderen im ganzheitlichen Sinne wären. Nun, dies kann man heute so nicht mehr bestätigen. Das war unsere Illusion, unsere Hoffnung. Heute würde ich auch sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die sich zunehmend fehlentwickelt. Dies zwar auch auf hohem Niveau, also wirtschaftlich und kulturell auf hohem Niveau. Das ist vielleicht der Grund, weshalb das so schwer fällt, die Pathologie der Gesellschaft zu erkennen. Es ist eine neurotische Gesellschaft, wie ich heute sagen würde, deren Charakteristika wir noch weiter erfassen können. Was mir aber wichtig ist an dieser Stelle, wenn ich von einer mit der Sprache des Psychotherapeuten neurotischen Gesellschaft spreche, dann spreche ich von Abwehrformen, die in der Gesellschaft kultiviert werden, Abwehrformen für seelische Probleme, Defizite vor allen Dingen, der Mehrheit der Bevölkerung. Deshalb wird auch das System demokratisch gewählt, weil die Mehrheit der Bevölkerung diese Abwehrformen braucht, um sich selbst nicht als seelisch beschädigte Menschen erleben zu müssen, erfahren zu müssen. Also werden Lebensformen gewählt und wie wir sehen, mit immer größerem Eifer daran festgehalten, die letztlich für den Einzelnen wie die Gesellschaft ungesund sind. Also ich formuliere das in Begriffen wie zum Beispiel Suchtgesellschaft. Eine Gesellschaft, deren Menschen immer mehr haben wollen, weil sie immer weniger sind, weil sie in ihrer Beziehungsfähigkeit immer gestörter sind, machen sie eine Gesellschaft mit, die immer heftiger konkurriert, die sich selbst immer mehr in Stress bringt durch Leistung, Anforderung, Wachstum, in einer Form, die Elemente von Süchtigkeit erkennen lässt. Also immer mehr, immer schneller, immer weiter, immer höher und so weiter. Und damit wird ein wesentlicher Pol des Lebens ausgespart oder vernachlässigt, nämlich die Gegenseite, die mit weniger, mit Passivität, mit Faulheit, mit Entspannung, mit Beziehung, mit Verbundenheit zu tun hat. Das alles wird vernachlässigt. Und das ist für den Einzelnen wie für die Gesellschaft ungesund. Oder ein Begriff wie, um es gleich in westlicher Sprache auszusprechen, Spaßgesellschaft. Also eine Gesellschaft, die bemüht ist, den Menschen Zerstreuung, Vergnügungen anzubieten, auch das wieder auf hohem Niveau, also Spiele anzubieten, die geeignet sein sollen, abzulenken von dem Blick nach innen, von dem, was die Menschen in sich wirklich für Wünsche und Sorgen haben, für Ängste. Sie sollen abgelenkt, sie sollen nach außen zerstreut werden. Also eine Gesellschaft, die die Außenorientierung fördert, weg von der notwendigen Innenorientierung des Menschen. Das hat etwas damit zu tun, wie Menschen behandelt und erzogen werden, wie sie aufwachsen. Also von sich weg auf das, was andere, was die Eltern, die Autoritäten dieser sozialen Umwelt brauchen. Und das wird in der Gesellschaft im großen Stil befördert, als Spaßgesellschaft. Einen anderen Begriff nehme ich noch her zur Beschreibung. Das wäre die narzisstische Gesellschaft. Und damit bin ich mit dieser Begrifflichkeit auch am Zentrum der Aussage, was die nordische Gesellschaft verbergen will, abwehren will, nämlich die massenhaft vorhandenen Frühstörungen der Menschen. Das, was wir in unserem Fachgebiet als die narzisstischen Persönlichkeitsstörungen nennen. Also als narzisstische Gesellschaft eine, die sich großartig fühlen will, die immer großartige Leistungen vollbringen will, die auf andere Gesellschaften herabschaut, andere Menschen abwertet. Also damit sind wir mitten im Problem der Einbindung Deutschlands auch in eine westliche Lebensform, die sozusagen auf Kosten anderer Nationen, anderer Menschen, anderer Erdteile auch ihren Reichtum anhäuft. Das ist auch in der Gesellschaft so ausgeprägt, unter dem Gesichtspunkt, wer ist der Größte, wer ist der Schönste, wer ist der Reichste, wer ist der erfolgreichste Mensch. Also ganze Gassetten leben davon, das Leben der Schönen und der Reichen irgendwie darzustellen als besonders erstrebenswert. Und die seelische Armut, die Ängstlichkeit, die Unsicherheit der Menschen kommt dabei so gut wie gar nicht mehr vor. Und damit haben wir gesellschaftliche, soziale Formen kultiviert, die geeignet sind, die seelischen und sozialen Schwächen der Menschen, und zwar der Mehrheit der Menschen in dieser Gesellschaft, verbergen soll. Also die Menschen streben an, immer mehr zu haben, immer erfolgreicher zu sein, nach außen hin, immer mehr anzuhäufen, vor allen Dingen an materiellem Gewinn, aber auch an, weiß ich, an Prestige, an Macht, um zu verbergen, dass sie in sich auch Erfahrungen von Ohnmacht, von Unsicherheit, von Abwertung, von Kränkung tragen. Und damit bin ich im Grunde genommen bei der Überlegung, diese Gesellschaft hat keine gute Zukunft, hat keine gute Perspektive. Sie ist in Gefahr, sich wieder in eine große Krise, vielleicht sogar in eine Katastrophe hinein zu manövrieren, wenn es uns nicht gelingt, einen Paradigmenwechsel durchzusetzen, der unser Leben grundsätzlich anders bewertet. Und das hat etwas damit zu tun, vor allen Dingen mit der Frage, wie sind Frühstörungen zu verhindern? Denn darin sehe ich im Grunde genommen die Wurzel aller späteren Fehlentwicklungen, sowohl für das Individuum wie auch für die Gesellschaft. Also mit Frühstörungen meine ich die Erfahrungen, die ein Kind machen muss in seiner ersten Lebenszeit. Da ist natürlich der Verlauf der Schwangerschaft, vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie das Kind geboren wird, die Säuglingszeit und die Kleinkindzeit die wichtigste Zeit. Also das, was man in den ersten 3 Jahren als Mensch erfährt und erlebt, vor allen Dingen in welcher Beziehung man lebt, wie man zur Welt kommt, ist man gewollt, wird man willkommen geheißen im tiefsten Sinne. Ja? Also hat man Eltern, die ein Kind wollen, die bereit und einverstanden sind mit dem Geschlecht, das das Kind hat. Und sind sie vor allen Dingen bereit, ein Kind so zu entdecken und zu nehmen, wie es sich entwickeln will. Die Eigenschaften, die ein Kind mitbringt, zu fördern, seine Begrenzungen zu akzeptieren. Also im Wesentlichen erfährt das Kind eine Bestätigung, eine narzisstische Sättigung im Sinne von, wir wollen dich, du bist geliebt, wir sind bemüht, dich zu verstehen und auch zu fördern in deiner Eigenart. Also die Einmaligkeit eines Menschen ist sozusagen eines der wichtigsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Ich bin, und das ist gut so, ich bin lebensberechtigt ohne besondere Leistungen und ich bin ein Mensch wie alle anderen und ich bin etwas Besonderes, ich bin anders als alle anderen Menschen. Das setzt eben doch eine Einstellung und Fähigkeit von Eltern voraus, die vielfach verloren gegangen ist. Und auf diese Weise werden Kinder von Anfang an sehr stark verunsichert. Es bleibt ein Mangel an Bestätigung, es bleibt ein Mangel an Beziehungserfahrung. Ich fasse diese doch auch für die meisten Kinder, für die meisten Menschen, muss man sagen, traumatischen Erfahrungen unter dem Begriff des Mangels an Mütterlichkeit. Natürlich sind Mütter damit angesprochen, aber für mich ist Mütterlichkeit auch ein Wert insgesamt im Verhalten von Menschen, der natürlich auch von Vätern oder Männern repräsentiert und eingenommen und ausgefüllt werden kann. Also Mütterlichkeit im Sinne von bereit sein, für Menschen da zu sein, gut zu sorgen, Menschen zu verstehen, sich einzufühlen, sie in ihrer Eigenart auch zu befördern und in ihren Begrenzungen zu beschützen. Das sind alles Werte, die in unserer Gesellschaft vernachlässigt werden, immer stärker. Stattdessen herrschen dann, wenn man so will, patriarchale, pseudomännliche, aufgeblasene männliche Ideale vorne, dass man individualisieren muss, besonders stark sein muss, sich behaupten, durchsetzen muss, Gefühle unterdrücken muss, die Rationalität dominieren muss. Das sind alles Menschenbilder, die weit weg von der Natur, der Natürlichkeit des Menschen sind und ihn auf diese Weise entfremden. Frühstörung wäre also die Erfahrung eines Kindes, dass es mit einem Mangel an Mütterlichkeit zurechtkommen muss, dass es Defizite in seiner Bestätigung und Befriedigung erfährt. Und diese Mangelerfahrung und auch die Entfremdung, die es erfährt, wenn es also für die Eltern und die Gesellschaft zugerichtet wird, dass es so sein soll, wie die Eltern es haben wollen, wie die Gesellschaft einen Menschen braucht. Diese Art von Entfremdung ist immer mit einem narzisstischen Defizit, also einem Defizit an Selbstwert, an Selbstsicherheit, an Selbstbestätigung, letztlich an Identität verbunden. Und das ist die Quelle für viele, viele spätere Erkrankungen des Einzelnen, wie auch Persönlichkeitsfehlentwicklungen. Und man muss dann immer wieder sagen, wenn viele Menschen davon betroffen sind, dann gestalten diese auch eine entsprechend gestörte soziale Umwelt aus und letztlich eine Fehlentwicklung der Gesellschaft. Thank you.
Mein Anknüpfungspunkt war ja eben deine Einschätzung 1990 der DDR. Ich finde eben, dass wir da beide eine wichtige Erfahrung haben, die andere Menschen vielfach eben nicht haben. Zum Beispiel die aus den alten Bundesländern. Wir haben hautnah zwei Gesellschaftssysteme miterlebt. Daher denke ich, dass aus dem Vergleich manches wichtiger einfach auch rauszuziehen. Was du jetzt gesagt hast, frühgestörte Gesellschaft mit vielen, vielen frühgestörten Menschen leuchtet mir ein. Nur ist denn das ein Unterschied zum realen Sozialismus?
Im Wesentlichen nein. Die Bedingungen und die Ursachen der Frühstörung sind unterschiedlich und vor allen Dingen dann in ihrer Ausformung. Also was kann man kompensatorisch zur Frühstörung dann in der sozialen Umwelt ausgestalten? Da gibt es Unterschiede. Zu DDR-Zeiten sind die Menschen entfremdet worden, vor allen Dingen durch Einengung, durch Einschüchterung, durch Ängstigung und durch die Nötigung zur Anpassung, zur Unterordnung, zum Gehorsam, Disziplin. Und wenn man so will, wer dies besonders schnell und gut erlernt hat als Kind, wurde dann auch entsprechend belobigt. Und später gab es entsprechende Privilegien für Anpassung. In der Folge sind die Menschen in der DDR viel stärker als die im Westen eingeengt und eingeschüchtert worden. Und die damit verbundene narzisstische Problematik ist durch Anpassung an die Verhältnisse und durch besonderen Gehorsam ausgestaltet worden. Also Karriere macht in der Gesellschaft der meisten angepasst war und sozusagen seine Individualität, seine Emotionalität unterdrücken konnte, verstecken konnte, um das zu erfüllen, was von ihm erwartet war. In der Bundesrepublik herrschten andere Sozialisationsbedingungen, die auf die Marktwirtschaft zugeschnitten sind, nämlich die Anforderung, werde tüchtig, leiste etwas. Wenn du gut leistest, wirst du auch honoriert, bekommst du gutes Geld dafür und für das Geld kannst du dich wieder vergnügen und zerstreuen. Also die Anforderungen waren die der Anpassung an den Markt, an eine Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft. Damit war die Individualisierung des Einzelnen stärker vorhanden. Er muss sozusagen einen Platz im Kampf um die Arbeitsplätze finden oder eben einen Platz in der Marktwirtschaft, wie er sich da gut darstellen und verkaufen kann und etwas aus sich machen kann. Damit werden eben besondere Eigenschaften gefördert und andere vernachlässigt. Also vor allen Dingen, es wird das soziale Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Verbundenheit, nach Solidarität vernachlässigt oder auch passiv zu sein, bedürftig zu sein, schwach zu sein, Zuwendung zu bekommen, Zuneigung zu bekommen. Das alles darf sich nicht zeigen, weil man ja besonders tüchtig und stark sein soll. Also so hat sich im Grunde genommen durch die politischen wie durch die sozialen oder marktwirtschaftlichen Bedingungen andere Voraussetzungen ergeben und andere Ausprägungen. Wenn man so will, kann man dann die Orientierung in der DDR auf Untertanen bezeichnen und im Westen mehr auf Obertanen, also wer sie besonders hervorhebt und durchsetzt, cleverer, stärker ist als die anderen. So kann man sagen, hat im Grunde genommen die frühe Entfremdung, dass man nicht so sein darf, wie man ist, nicht so werden darf, wie man werden könnte, die Ehrlichkeit und Offenheit, die emotionale Bedürftigkeit, die Sehnsucht auch nach einer guten Mutter, hat sich auf unterschiedliche Weise sozial kompensiert. Durch Anpassung, Unterordnung auf der einen Seite, durch Leistung und letztlich materiellen Zugewinn auf der anderen Seite. Das Wichtige aus meiner Perspektive ist, dass es diese Unterschiede gibt und damit diese Verschiedenheit, diese Andersartigkeit, aber eine Gleichwertigkeit in der Störung. Und was wir in der DDR mit der Wende und der Vereinigung den Westdeutschen voraus haben, ist einmal die Erfahrung, dass man sich verändern muss und wie das geht im Negativen, dass man einfach versucht, ein neues Verhalten anzunehmen, ohne innere Entwicklung, ohne tiefere Erkenntnis der eigenen Entfremdung. Man übernimmt nur die neue Entfremdung. Und im Positiven wäre es natürlich die kritische Auseinandersetzung. Was ist mir geschehen? Was geschieht jetzt? Dass man aus dieser Nötigung zur Veränderung auch geschärft wird in der kritischen Perspektive auf die eigene Lebensgeschichte und auf die Lebensbedingungen und die Veränderung. Mhm. Beide Seiten sind im Osten natürlich weit verbreitet. Die Anpassung durch oberflächliche Veränderung haben zunächst die meisten versucht. Und wenn man so will, gibt es einen Glücksumstand bei aller Tragik, bei aller Not, die im Osten ja entstanden ist, nämlich die Erkenntnis, dass diese äußere Anpassung eben ihre Schattenseiten hat. Das hat damit zu tun, dass diese äußere Anpassung für viele Menschen nicht erfolgreich geworden ist. Es hat das Wirtschaftswunder Ost nicht gegeben, sodass sehr viele erkennen können, Moment mal, das westliche Leben, die Anpassung an westliche Lebensformen ist eben nicht besonders gut, sondern hat eine große Problematik. Das ist anders als nach 1945, wo für die Westdeutschen die Anpassung an die nun damals verordnete Demokratie und Marktwirtschaft für die Mehrheit erfolgreich war. Die Mehrheit war Nutznießer dann eines Wirtschaftsaufschwunges und konnte sagen, na wunderbar, mit dieser Anpassung geht es uns gut, sind wir erfolgreich. Und so wurde leicht übersehen, dass es eben nur eine äußere Anpassung war, dass auch da eine innere Entwicklung, eine innere Reifung, die ja vorausgesetzt hätte, dass man der Fehlentwicklung, auch der individuellen gewahr geworden wäre, die man im Nationalsozialismus mitgemacht hat. Also die Schuld, die Täterschaft, die Mittäterschaft, das Mitläufertum ist ja in dem Sinne nicht wirklich als innerseelisches Problem erkannt worden. Das war also nach 1945 im Westen durch den Erfolg der äußeren Veränderung sehr bald verblasst. Im Osten allerdings gelingt diese Abwehrform nicht so wie damals, weil die Anpassung an westliche Verhältnisse vielen Menschen keinen wirklichen Erfolg bringt. Sie sind dennoch arbeitslos oder aber ein besonderes Phänomen, selbst die Menschen, die jetzt im Osten gute Arbeit haben, denen es äußerlich besser geht, die besser verdienen, auch sich freier natürlich bewegen können auf dieser Welt, nicht zugleich glücklicher geworden sind. Sie sind sich bewusster, dass sie dies bezahlen müssen mit einer neuen Form der Entfremdung. Und von daher darf man hoffen, dass im Osten ein kritischeres Potenzial heranreift, sich auseinanderzusetzen mit Veränderungen der Werte in dieser Gesellschaft.
Ich will nochmal auf eins der mit Sicherheit hier auch im Westen wichtigen Probleme zurückkommen, über die wir damals geredet haben in Bezug auf die DDR und die DDR-Führung, nämlich über die hochgradig autoritäre Struktur, die ja für die DDR wie für alle Länder des realen Sozialismus ausgesprochen prägend war und denke ich auch mit dazu beigetragen hat, dass also letztendlich der Sozialismus gescheitert ist, weil ja eine kreative Entwicklung auf Dauer in so einer Struktur kaum möglich ist. Ich will da auch nicht die DDR mit der BRD gleichsetzen, aber ich sehe auch hier im Vereinigten Deutschland immer noch einen eklatanten Widerspruch auf diesem Gebiet. Zum Beispiel, während in der offiziellen Politik der mündige, kritische, selbstbewusste Bürger gefordert wird, ist es so, dass in der Sphäre, die auf die meisten Menschen sehr viel direkteren Einfluss hat, nämlich in der Produktionssphäre, immer noch eine knallharte Unterordnung unter den jeweiligen Chef verlangt wird. Oder wie autoritär es in der realen Politik zugeht, das kann man dann kurz vor Wahlen spätestens sehen oder bei irgendwelchen parteiinternen Querelen, wenn die Parteichefs verlangen, ihre Parteien mögen mit einer Stimme sprechen, nämlich mit der Stimme ihrer Chefs. Alles in allem bedeutet das doch, glaube ich, dass auch hierzulande einem nahegelegt wird, uns nahegelegt wird, sich gleichzeitig als Demokrat und als Duckmäuser zu profilieren. Würdest du diese Einschätzung im Prinzip so teilen oder wie autoritär oder nicht autoritär erlebst du diese Beziehung zwischen oben und unten hier im Vereinigten Deutschland?
Also ich sehe das nicht, wie du das jetzt beschreibst. Also im Sinne von, dass das autoritäre Syndrom nicht wirklich überwunden ist. Mhm. Es ist zu DDR-Zeiten nur offener, direkter, auch plumper dahergekommen. Also mit der klaren auch Forderung nach Anpassung, Unterordnung, Gleichschaltung und so weiter und dem eindeutigen Verfolgen von Menschen, die sich dem widersetzen wollten oder widersetzt haben. Das autoritäre Syndrom ist in unserer heutigen Gesellschaft besser verpackt. Es kommt liberaler daher. Es ist aber für meine Begriffe eine Pseudo-Liberalität, auch eine Pseudo-Freiheit. Wir können doch im Osten sehr drastisch erleben, welche Macht und Nötigung der Markt, die Marktlage auf die Menschen hat. In meinem Klientel höre ich immer wieder die Angst, auch Realangst, berechtigte Angst, die eigene Meinung zu sagen oder eigene Positionen zu vertreten in einer Situation, wo die Arbeitsplätze knapp sind, mit der Furcht, dann werde ich sofort entlassen, wenn ich hier irgendwie meckere oder was Kritisches sage. Und mit einer verhängnisvollen Wirkung, denn man kann wirklich auf der Straße liegen, man kann wirklich in eine existenzielle Bedrohung kommen, die es in dieser Form in der DDR kaum gab. Also dort war man politisch bedroht, aber man konnte kaum die Arbeit verlieren, man konnte kaum die Wohnung verlieren. Und das sind ja Dinge, die Menschen heutzutage ja wirklich real einschüchtern. Und wenn ich das in Verbindung setze mit den Erfahrungen der Frühstörungen, dann sind frühgestörte Menschen ja auch Menschen, die bleiben ein Leben lang unsicher, selbstunsicher, damit abhängig von Führung, abhängig davon, dass sie jemanden haben, der ihnen sagt, was sie tun oder lassen sollen, auch abhängig von Lob und Anerkennung, weil man das in sich selbst nicht finden kann, aufgrund des frühen Mangels an Selbstbestätigung. Also ist sozusagen das autoritäre Verhalten oder autoritäre Strukturen einer Gesellschaft auch immer haltgebend für frühgestörte, für selbstwertgestörte Menschen. Und wir erkennen es dann daran, wie sich heutzutage Menschen durch Markenartikel aufwerten. Also ihre Selbstunsicherheit wird kompensiert oder beschwichtigt dadurch, dass sie besondere Klamotten tragen oder halt besonderes Geld verdienen, sich was Besonderes leisten können und so weiter. Das aber ist tatsächlich Ausdruck von Abhängigkeiten, lässt sich von autoritären Strukturen, und die Freiheit, die so häufig tönend verkündet wird, hat eine enorme Begrenzung, ist also oft für viele Menschen eine Pseudofreiheit, weil sie gar nicht frei sind in dem Sinne zu tun oder zu lassen, was für sie notwendig und richtig ist. Sie sind längst im Zwange sozusagen des Zeitgeistes, der Mode, der Abhängigkeit vom Markt. Und von daher halte ich das für die Entwicklung des Einzelnen für verhängnisvoll. Er glaubt, sich in freiheitlichen Verhältnissen zu befinden und merkt gar nicht, wie die schon vorhandene Entfremdung, die Entfremdung aus den frühen Erfahrungen, sich jetzt im sozialen Sektor, im gesellschaftlichen Kontext wieder ausgestaltet.
Du hast schon in Bezug auf mehrere Gesellschaftssysteme die Formulierung gebraucht, die zugespitzte, provokative Formulierung gebraucht. Jedes Volk hat den Führer, den es verdient. Also schon nach dem, was du bis jetzt gesagt hast, lässt sich annehmen, du würdest also wahrscheinlich diese Formulierung, diesen Satz auch anwenden wollen auf die Beziehung zwischen Führern und Geführten im Vereinigten Deutschland.
Richtig. Mit einer verhängnisvollen Perspektive, also einer Perspektive, die ein verhängnisvolles Dilemma deutlich macht, nämlich, dass es keinen wirklichen Unterschied gibt zwischen den Parteien. da wird wieder diese Pseudofreiheit deutlich, dass man wählt und plötzlich nach der Wahl wird alles schlechter, als man vorher gedacht hat. Und jetzt glauben viele Menschen, naja, sie haben nur falsch gewählt oder sie hätten die andere große Partei wählen müssen und dann sei alles besser. Dort liegt das Verhängnisvolle, dass man anhand dieser demokratischen Regelung glauben kann, die andere Partei würde es besser machen. Es gäbe bei den gleichen Strukturen eine wirkliche Lösung, dass man das symptomatische Verhalten sozusagen nehmen kann, in der Hoffnung, damit kann man grundsätzlich etwas verändern. Das ist das die Gefahr. Wenn wir autoritäre und totalitäre politische Strukturen haben, dann weiß man eindeutiger die Schwäche, die Grenzen, die Fehler des Systems. Und heute unter den demokratischen Strukturen ist die Gefahr groß, dass man die Fehler und die Schwächen des Systems gar nicht erkennen muss, weil man immer wieder glauben kann, die andere Partei macht's besser. So wird auf symptomatischer Ebene etwas verändert, ohne grundsätzlich die Fehlentwicklung unserer Strukturen zu erkennen. Und das ist die große Gefahr.
Der Satz, jedes Volk hat den Führer, den es verdient, den würde ich gerne nochmal abklopfen im Hinblick auf einen ganz speziellen Aspekt, der mir ziemlich wichtig ist aktuell. Denn er würde ja in der gegenwärtigen Situation auch bedeuten, dass unsere Staatsführung hier in der BRD, dass deren Haltung gegenüber den sich zuspitzenden internationalen Kriegsgefahren, die nach meinem Empfinden zwischen Ignoranz, Heuchelei und Kriegsflüsternheit hin und her pendelt, dass die auch ihre massenpsychologische Entsprechung hätte im deutschen Volk.
Ja, also einmal muss man sagen, man wählt auch heute den Führer, der am besten dem Bedürfnis der Mehrheit der Wähler entspricht, Hoffnung zu machen, etwas zu verleugnen, zu verdrängen, einen Optimismus zu verbreiten, der im Grunde genommen nicht begründet ist, auf der einen Seite. Also bloß nicht die Wahrheit sagen, bloß nicht bittere Erkenntnisse gewinnen, bloß nicht die Herausforderung zu grundlegenden Veränderungen. Das ist im politischen System, so wie zum Beispiel auch im Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem wuchert immer mehr, weil es immer mehr bemüht ist, auf der Symptomebene zu kurieren, ohne wirklich die grundlegenden psychosozialen Zusammenhänge von Krankheiten erfassen zu wollen, präventiv zu wirken und sozusagen psychosoziale Therapie zu betreiben. Die andere Seite, die wir ja vor allen Dingen durch den amerikanischen Präsidenten vorgeführt kriegen, die einer aufgesetzten Stärke, letztlich auch einer fast ungebremsten Kriegslust, entspricht einem anderen unterdrückten Bedürfnis der Masse der Menschen, das, was ich ja mit dem Begriff des Gefühlsstaus versucht habe zu beschreiben. Also die frühe Entfremdung, das frühe Mangelsyndrom löst natürlich in jedem Menschen auch entsprechende berechtigte Aggressionen aus. Enttäuschungswut, Kränkungswut, so wie man behandelt wurde. Und die darf natürlich in aller Regel nicht ausgetragen werden. Die muss unterdrückt werden. Die Kinder werden dann genötigt, sich anzupassen, brav und lieb zu sein, pflegeleicht zu werden oder eben leistungsstark zu werden. Damit bleiben die Menschen aber auf einem hohen Potenzial an Aggressivität, an unausgetragener Aggressivität sitzen, die aus ihrer frühen Geschichte resultiert. Wenn Sie jetzt eine Führung haben oder wählen, die Ihnen einen Feind wieder suggeriert, und da eignet sich natürlich immer auch jemand dazu, dem man auch reale Fehler nachweisen kann oder reale Gefahr nachweisen kann, also malt man da einen Popanz an die Wand, den bauscht man auf und kann auf diese Weise die aufgestaute Aggressivität kanalisieren. Ich behaupte heute, das amerikanische Volk hat sich einen Präsidenten gewählt, der am deutlichsten auch die Frühstörung repräsentiert in der Abwehrform. Wir sind die Größten, also das Größen selbst, der Größenwahn, den der einzelne Frühgestörte natürlich auch immer wieder hat, die narzisstische Aufblähung und nach einer Möglichkeit sucht, sich aggressiv abzureagieren. das Schicksal sozusagen des Einzelnen wird dann, wenn es in dieser Form an die Macht kommt, zu einer Gefahr, weil man im Grunde genommen das Aggressionspotenzial der Mehrheit der Frühgestörten kanalisieren kann über ein Feindbild in Kriegslüsternheit und dann reagiert man sich wieder in einem großen Schlachtfeld ab. Das ist in Deutschland ja nun im letzten Jahrhundert mehrfach geschehen und es ist immer wieder erschreckend für mich, wie diese Prozesse sozusagen auf der Hand liegen und nicht wahrgenommen werden wollen. Natürlich weiß ich auch, weshalb nicht, weil es eben für die meisten Menschen sehr bedrohlich, sehr bitter, sehr schmerzlich ist, wenn sie ihre frühe Verletztheit zur Kenntnis nehmen müssten und die wirklich, also auch die aufgestaute Aggression, auch wirklich austragen, loswerden, ohne sozusagen den Nachbarn, den Partner, die Kinder, den Fremden oder eben den sogenannten Feind dafür hernehmen zu wollen.
Du hast die Rolle der USA schon nochmal angesprochen. Ich denke, letztendlich hat da die Sowjetunion eine ähnliche Rolle gespielt für die DDR und auch für die DDR-Führung, wie jetzt die USA und die USA-Führung für die BRD spielen. Also im Sinne, man meint, man wird von ihr beschützt, man meint aber auch alternativ dazu, man wird von ihr bedroht, man muss sich ihr unterordnen und man schiebt ihr alles Mögliche in die Schuhe, was man gerne selber eigentlich möchte.
Ja, wenn man etwas von diesen Zusammenhängen mal verstanden hat, ist es ja nahezu ernüchternd, erschreckend, beschämend, wie in sogenannten demokratischen, freiheitlichen Ländern das autoritäre Syndrom weiterwirkt. Also gerade in dieser Tatsache, was haben wir erleben müssen, in dem Moment, wo der deutsche Bundeskanzler mal sagt, er zieht nicht mit in den Krieg, was heißt für einen Aufschrei gibt in der Opposition und in der Gesellschaft, dass man sich doch nicht auf diese Weise mit Amerika, mit den USA auseinandersetzen darf oder gar andere Meinung haben darf. Das ist eine so erschreckende, naive Position, die etwas von dem Bedürfnis nach höchster Autorität, also letztlich von der vorhandenen Minderwertigkeit und Abhängigkeit signalisiert, eben wie sie nur bei Frühstörungen vorkommt. Dass man eben keinen Mut hat und keine Kraft hat, keine Substanz hat zu einer eigenen Position oder eben gar zu einer friedfertigen, die ja erst dann möglich ist, wenn man in der Lage ist, die eigene Aggressivität auch abzuführen und nicht sozusagen auszuagieren. Es ist tatsächlich gerade in der Frage des Irakkrieges und des Umgangs mit den USA erkennbar geworden, wie groß die Abhängigkeit ist, wie groß das Bedürfnis ist nach höchster Autorität und damit ein Spiegelbild für die vorhandene Selbstwertproblematik. Selbst die, die an der Macht sind, brauchen dann noch einen Übervater. Und damit bin ich auch in der Überlegung bei einem Stichpunkt, den ich auch so zusammenfassen kann, man sehnt sich nach dem Vater oder man bekämpft den Vater, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Aber beide Seiten sind mit einem tiefen Problem behaftet, nämlich das ihres Muttermangels. Also des Mangels an Mütterlichkeit. Mütterlichkeit im Sinne von Verstehen und Einfühlen und Bestätigen, also diese frühen Mangelerfahrungen an narzisstischer Annahme und Bestätigung, der wird in aller Regel sozusagen dann von der Mutter weg, weil das zu schmerzlich, zu bedrohlich ist, wenn man erkennen müsste, dass man in der Frühzeit von seiner Mutter nicht so angenommen und bestätigt wurde, wie man es gebraucht hätte. Das ist nahezu eine lebensbedrohliche Erfahrung, eine sehr, sehr ängstigende Erfahrung. Dann lenkt man auf den Vater ab, der Vater soll es tun oder der Vater wird zum Bösewicht erklärt. Denn das ist dann viel leichter auszuhalten, als sozusagen den Mangel an Mütterlichkeit wahrzunehmen und emotional zu verarbeiten. Und deshalb, denke ich, wird in unseren Gesellschaften, in den westlichen Gesellschaften, immer mehr das Vaterproblem hochstilisiert. Entweder der große, starke Vater, der weise Vater auch, ja, der mächtige, oder eben auf der anderen Seite der bekämpft werden muss, um sozusagen von dem gemeinsamen Elend unserer Verhältnisse abzusehen, nämlich das im Mangel an Mütterlichkeit besteht.
Also sozusagen diese patriarchale Struktur, dieses Orientiertsein immer auf Männer als Leitbilder und Führungspositionen wäre auch ein Ausdruck davon, dass wir uns mit dem, was eigentlich noch eine größere Bedeutung für uns hat, nämlich die Rolle unserer Mütter, nicht auseinandersetzen wollen.
Ja. Und das müssen wir uns vielleicht noch mal ein bisschen genauer vergegenwärtigen, warum das so ist. Ich habe das eben schon angedeutet. Für das kleine Kind ist ein Mangel an Mutter oder sogar ein Missbrauch durch Mutter. Damit meine ich der narzisstische Missbrauch, dass das Kind für seine Mutter da sein soll. Es soll der Mutter Bedeutung geben, eine Aufgabe geben, Struktur geben. Es soll der Mutter ein gutes Gefühl geben. Also nicht, dass die Mutter bemüht wäre, für ihr Kind da zu sein und alles zu tun, damit es dem Kind gut geht, soll das Kind sehr rasch herausfinden, wie es sich verhalten soll, dass es Mutter gut geht. Damit wird sozusagen die Welt auf den Kopf gestellt und das Kind grundsätzlich entfremdet. Und das funktioniert deshalb so gut, weil für das kleine Kind ein Muttermangel oder eine böse Mutter oder eine Mutter, die droht damit, das Kind zu verlassen oder nicht hinreichend zu versorgen, natürlich eine höchst bedrohliche Erfahrung ist. Ein Kind wird immer alles machen, um seine Mutter gut zu stimmen und dafür sorgen zu wollen, dass die Mutter das Kind annimmt und bestätigt und versorgt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das Kind mit Wahrnehmung und nahezu Instinkten ausgestattet ist, herauszufinden, was es tun soll, um seiner Mutter zu gefallen, um seine Mutter friedlich zu stimmen, um die Mutter dahin zu bringen, dass sie eben bei dem Kind bleibt und das Kind gut versorgt. Damit wird aber das Kind von sich weg, es lenkt sich ab von sich selbst, von den eigenen Bedürfnissen und orientiert sich auf das, was es von der Mutter wahrnimmt und was die Mutter braucht. Dort ist die Quelle sozusagen der Selbstentfremdung, die deshalb so nachhaltig geschieht und so schwer zu korrigieren ist, weil es für das Kind lebensbedrohlich ist, wenn es erfahren muss, ich bin nicht gewollt von meiner Mutter, ich werde nicht versorgt, ich werde nicht beschützt. Das ist für das kleine Kind, das sich selbst noch nicht versorgen kann und beschützen kann, eben eine höchst bedrohliche Erfahrung und deshalb wird das vermieden. Und deshalb ist die Therapie der Frühstörung dieser Art so schwierig, weil sie immer dahin führen muss, dass der erwachsene Mensch nun diese frühe lebensbedrohliche Erfahrung wieder erinnern kann, emotional, wie wir sagen, verarbeiten kann und erst dadurch frei wird, dass diese Erfahrung nicht mehr verleugnet, unterdrückt werden muss und damit nicht mehr sozusagen in das gegenwärtige Leben hineinspielen kann. Mhm. Ich denke, dass ein Großteil auch der Psychotherapie sich schuldig gemacht hat und weiterhin macht, wenn sie die Behandlung der Neurosen, also letztlich der Abwehrformen, der Kompensationsformen des Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht die Frühstörung zum Gegenstand der therapeutischen Behandlung macht und vor allen Dingen nicht dafür sorgt, das Wissen, die Erfahrungen in die Gesellschaft zu tragen, dass am Ende die Prävention dominieren kann, Also das heißt, dass das Schicksal der Kinder verbessert wird, dass die Stellung der Mütter verbessert wird, dass die gut für ihre Kinder da sein können und letztlich sozusagen die Werte von Mütterlichkeit in der Gesellschaft einen viel höheren Stellenwert einnehmen können, als bis heute der Fall ist.
Ist das zu zugespitzt oder lässt sich das doch so auf den Punkt bringen, das zentrale psychosoziale Problem dieser Gesellschaft, aber auch der DDR-Gesellschaft, auch der Länder des realen Sozialismus, ist meiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach, dieser Mangel an Mütterlichkeit, wie du ihn jetzt geschildert hast, in diesem umfassenden, auch übertragenen Sinne?
So sehe ich das und so habe ich das viel tausendfach erfahren in den Lebensgeschichten. Der Mangel an Mütterlichkeit führt zu dem, was wir frühe Störung nennen. Die Abwehrform der frühen Störung ist das neurotische Verhalten, die neurotischen Konflikte, mit denen man auch ein Leben lang beschäftigt sein kann und mit denen die Gesellschaft und damit die Pathologie der Gesellschaft ausgestaltet wird. Genannt in den Suchtstrukturen, in Spaßstrukturen, in narzisstischen Strukturen und so weiter, in der Feindseligkeit, in der Konkurrenzhaltung, in der Individualisierung, im Verlust an Gemeinschaft, an Verbundenheit, denn das würde ja sozusagen auf die Muttersehnsucht hinweisen, wenn Menschen sich wieder näher kommen. Und solange praktisch dieser Wertewechsel zu mehr Mütterlichkeit und eine reale Verbesserung der Situation der Kinder und der Mütter nicht sich vollzieht, laufen wir weiterhin Gefahr einer grandiosen Fehlentwicklung in der Gesellschaft mit all ihren destruktiven Folgen.
Da möchte ich gerne auf dein Buch, auf dein neues Buch zu sprechen kommen, der Lilith-Komplex, die dunklen Seiten der Mütterlichkeit und die neurotische Gesellschaft. Da greifst du auf eine alte biblische Legende zurück. Vielleicht kannst du das mal näher erklären.
Ich will ganz kurz den Mythos um Lilith erzählen. In der jüdischen Überlieferung ist noch enthalten, dass Gott am Anfang Mann und Frau als gleichwertig geschaffen hat, nämlich aus gleicher Erde. Und diese ersten Menschen waren Adam und Lilith. Aber die beiden sind nicht gut miteinander klargekommen. Sie haben sich von Anfang an in Machtkämpfe verstrickt. Also, sie werden im Grunde genommen als narzisstische Menschen gezeigt. Die ersten Menschen mit narzisstischer Störung, die nicht gut partnerschaftlich auskommen, sondern sich bekämpfen, um die Macht kämpfen. Wer ist dominant in der Beziehung? Und das wird im Mythos so schön ins Bild gebracht, dass Lilith sich geweigert hat, immer nur im Sexualverkehr, in der Missionarsstellung unter Adam zu liegen und gefordert hat, sie will auch mal auf ihm sitzen und sozusagen auf diese Weise auch ihre dominantere Stellung demonstrieren. Das wiederum hat Adam nicht ausgehalten, es hat ihm nicht gefallen, die beiden haben darüber gestritten und der Streit ist nicht gelöst worden, sondern Lilith ist geflohen, aus dem Paradies geflohen. Und das hat Gott erzürnt, hat sie bestraft, dass sie sozusagen von da ab in der Wildnis leben müsse und dass ihre Kinder dämonisch werden und getötet werden. Adam indes hat getrauert, ist in eine Depression verfallen, hat sich bei Gott beklagt und Gott hat ihm dann sozusagen nun aus seiner Rippe die Eva geschaffen. Damit ist sozusagen das Frauenbild unserer Kultur, Eva, später in Maria wiederholt, als eine Frau, eine Partnerin von Adam, die ihm untergeordnet ist, ihm beigeordnet ist, aus einer Rippe von ihm, also nicht gleichrangig, nicht gleichwertig. Und das Spannende ist eben, dass der Aspekt des Weiblichen, der in der Lilith symbolisiert ist, in unserer Kultur verleugnet wird, tabuisiert wird. Man konnte sogar nachweisen, dass die betreffende Stelle von Luther in der Bibel falsch übersetzt wird. Im Hebräischen heißt es noch, dieses Mal in der Erschaffung der Eva, Bein von meinem Beine. Dieses Mal weist ja auf die den wiederholten Versuch der Erschaffung einer Frau hin. Und das hat Luther in diesem Sinne nicht übersetzt. Was bedeutet das? Ich habe ja daraus sozusagen versucht, aus diesem Tabu einen Komplex zu begründen, zu inaugurieren, den Lilith-Komplex, der eben die Seiten der Weiblichkeit beinhaltet, die in unserer Kultur tabuisiert sind, verleugnet sind, verdrängt werden. Also die Frau als von Anfang an dem Manne ebenbürtig, gleichwertig. Die Frau als ein sexuell aktives, lustfähiges Wesen, ein Mensch, der auch für seine Lust sorgt, aktiv ist und nicht, wie es häufig vertreten wird in unserem Verständnis, dass die Frau muss erobert werden, sie muss befriedigt werden, das ist des Mannes Aufgabe und die Frau kann das alleine nicht. Also sozusagen auch weibliche Masturbation wird damit verleugnet. Und als drittes ist Lilith in dieser Symbolik ja auch eine Frau, die kinderfeindlich ist, die nicht zur Ehe wie eine Eva bereit ist und die in ihrer Bestrafung als Dämonin die Kinder, deren Kinder getötet werden oder die dann in der Legende auch selber Kinder raubt. Also es wird ein kinderfeindlicher Aspekt gezeigt. Wenn man so will, ist damit auch ein Problem jeder Frau symbolisiert, die, wenn sie Kinder bekommt, natürlich auch in ihren anderen Seiten des Menschseins, des Frauseins, zunächst behindert wird. Also Mutter werden heißt ja am Anfang 24 Stunden präsent sein, sich zur Verfügung stellen für das Kind. Und damit fällt die Frau als Partnerin aus, sie fällt für ihre eigene soziale Entwicklung, für ihre Berufstätigkeit aus. Das ist also ein Aspekt, der verständlich macht, dass im Grunde genommen jede Mutter auch etwas gegen Kinder hat, weil sie durch Kinder auch behindert wird in ihren anderen Bedürfnissen und Seiten. Diesen Aspekt halte ich für ganz wichtig, weil der in unserer Kultur auch verleugnet wird. Den Müttern wird eine Haltung zugeschrieben, die ins Heilige nahezu geht. Deshalb sage ich, in der Jungfrau Maria wird das ja nochmal ins Bild gebracht. Eine Mutter, die sozusagen asexuell ist, die ohne menschlichen Sexualakt schwanger wird und ein Kind kriegt, die als heilige Maria in eine Sphäre gehoben wird, wo sie als Mutter im Grunde genommen gar nicht mehr vorkommt. Also eine Mutter, die mit ihren Nöten und Schwierigkeiten ein Kind zu betreuen und zu versorgen gar nicht mehr realitätsgerecht abgebildet ist. Von daher leiden wir unter einem Mutterbild, das die Mutter überhöht. Wir kennen die kulturellen Auswirkungen. Im Muttertag soll die Mutter besonders gewürdigt werden. Im Mutterkreuz ist die Mutter sozusagen besonders gewürdigt worden, wenn sie also Kinder, vor allen Dingen Söhne, einem System zur Verfügung stellt, das diese Söhne dann in den Krieg schicken kann. Also sehr pervertierte Formen von Mütterlichkeit gehören zu unserer Kultur. Also entweder die heilige Mutter oder eben die zur Produktion von Soldaten besonders wertvoll ist, weit weg von der Natürlichkeit. Und von daher gehe ich aus, etwas, was ich in den Therapien immer wieder auch finde, dass im Grunde genommen in jeder Mutter, so sehr sie auch bereit ist für ihre Kinder und bemüht ist, eine gute Mutter zu sein, auch diese Schattenseite gibt, die mit Lilith repräsentiert ist. Und wenn diese Schattenseite verleugnet wird oder verborgen bleibt, dann bekommen Kinder unweigerlich eine Beschädigung, weil sie spüren den Teil ihrer Mutter, der gegen sie ist, also der gegen die Kinder ist, der gegen das Kind ist. Aber wenn die Mutter das nicht eingesteht oder gar mit dem Heranreifen des Kindes kommunizieren kann, dass sie auch da ihre Grenzen hat, wird dem Kind eine Lüge aufgetischt. Eine Lüge, dass es die Mutter nur in Liebe sei, alles für das Kind tut. Und das genau sind die Erfahrungen des Kindes, die zu Frühstörungen führen, nämlich, dass es gesagt bekommt, wir machen alles nur für dich und ich liebe dich, und das Kind spürt, es stimmt nicht. Aber diese andere Seite kann es nicht austragen. Es wird darin nicht bestätigt. Es muss sich als verirrt vorkommen. Und das führt dazu, dass das Kind eben sich entfremdet von der Realität, von der Wahrheit, und dass der Muttermangel, den es erleidet, dadurch nicht wirklich verarbeitet werden kann. Wenn die Mutter aber eingestehen könnte, also diesen Lilith-Anteil integrieren könnte und dem Kind beibringen könnte, dass sie ihre Grenzen hat in der Zuneigung, in der Geduld, in der Einfühlung für das Kind, könnte das Kind angemessen lernen, auch zu trauern, zu schmerzen, wütend zu sein auf die Mutter. Also all die angemessenen, natürlichen Reaktionen zu entwickeln und zu zeigen und zu entäußern, die notwendig sind, um unvermeidbare Begrenzungen verarbeiten zu können. Von daher kann ich mithilfe dieses Mythos und der kulturellen Verleugnung dieses Mythos belegen, wie ubiquitär im Grunde genommen Mütterlichkeitsstörungen sind. Also, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eine falsche Mütterlichkeit, eine verlogene Mütterlichkeit fördert und von daher die Kinder in ihrer Not, in der Wahrnehmung und im Ausdruck ihres Defizits an Mütterlichkeit nicht wirklich würdigt und ernst nimmt, sondern die Kinder werden dann auch noch ermahnt bis bestraft, wenn sie protestieren, wenn sie leiden, wenn sie ihre Bedürftigkeit hinausschreien. Aus diesem Hintergrund, also mit dem Lilith-Komplex, der also die Gleichwertigkeit der Frau verleugnet, die sexuelle Eigenständigkeit und Lustfähigkeit der Frau verleugnet und sozusagen ihren kinderfeindlichen Aspekt, habe ich Schattenseiten des Weiblichen sozusagen benannt oder kann sie beschreiben, die, wenn sie nicht in unserer Gesellschaft gewürdigt werden, unweigerlich dem Kind als Problem, als Beschädigung übergeholfen werden. Und von daher ist mir es so wichtig, diesen Hintergrund zu durchleuchten und Frauen, also nicht nur, was ich natürlich für selbstverständlich halte, darin zu unterstützen, dass sie gut Mutter sein können, auch diese Schattenseite lebbar zu machen, dass sie auch in ihrer Mütterlichkeit immer begrenzt sind, um Kindern zu helfen, angemessen gefühlsmäßig darauf reagieren zu können. Wenn das gelänge, hätten wir einen Riesenschritt getan, um die Auswirkung, das Ausmaß und schließlich die Folgen von Frühstörungen in unserer Gesellschaft zu vermindern. Also ich glaube, dass es zum Beispiel von hohem Wert wäre, Menschen zu helfen, sich zu verstehen, wie sie als Mann sind, wie sie als Frau sind, welche Voraussetzungen es braucht, um in einer guten Partnerschaft zu leben, was es bedeutet, Eltern zu werden, wie das sozusagen sich auf die Partnerschaft rückwirkt, was es heißt, Mutter oder Vater zu sein. Das sind alles riesige Themen, die für meine Begriffe nicht ausreichend gut in der Gesellschaft bekannt sind, in ihren Möglichkeiten und in ihren Schwierigkeiten. Wir haben ja es oft mit der letztlich tragischen und verhängnisvollen Situation zu tun, dass Kinder mit Frühstörungen, wenn sie heranwachsen, in ihrem Bild von Männlichkeit oder Weiblichkeit diese frühen defizitären oder traumatischen Erfahrungen irgendwie transportiert haben. Dann ist man eben ein besonderer Macho zur Abwehr der frühen Bedürftigkeit oder man ist eine zickige Frau, die denkt, die Männer sind an ihrem Unglück schuld. Also es gibt die verschiedenen Auswüchse, auch im Verständnis der Geschlechtsrolle. Und wenn diese Menschen in die Partnerschaft kommen, dann läuft häufig ein großes Unglück ab. In der Regel verlieben sich Menschen ineinander mit der illusionären Hoffnung, das wissen sie aber zunächst nicht, dass nun der Partner, die Partnerin das an Aufmerksamkeit, an Zuwendung, an Liebe letztlich geben kann, was die Eltern versäumt haben, was vor allen Dingen von der Mutter an früher Bestätigung nicht erfolgt ist. Dann wetteifern meistens die Partner darin, wer wen nun am besten bestätigt und liebt und erschöpfen sich daran. Bis sie im Grunde genommen zur Kenntnis nehmen müssen, dass das nicht funktioniert, dass das nicht aufgeht und dass es im Grunde genommen keine nachträgliche Befriedigung früher Defizite geben kann. Man kann sozusagen den Mangel an Mütterlichkeit nicht später ersetzen durch einen besonders mütterlich zugewandten Partner. Das kann zwar sehr angenehm sein, aber es wird die vorhandene schmerzliche Erfahrung damit nicht getilgt. Die wirkt in Menschen weiter und wie wir mittlerweile wissen, auch durch die Prägung sozusagen der Verarbeitung der Vorgänge im Gehirn. Man kann heute sagen, dass die frühe Prägung auch neuronal so geschieht, dass bewiesen ist, dass die Zeit eben keine Wunden heilt, wie man manchmal annimmt, sondern Kinder, die Mangelbeziehungen oder traumatische Beziehungen haben, wenn ich es mal mit einem Computer vergleiche, ihr gehören mit einem Computer vergleiche, eine gestörte Festplatte. Und alles, was später sozusagen dann darauf aufgebaut wird, hat eine grundlegende Problematik. Die Enttäuschung also in einer Partnerschaft kann nicht ausbleiben. Und dann folgt die Trennung oder der Streit, die Konflikte, der Hass aufeinander. Dann kriegt praktisch der Partner, die Partnerin das ab, was ursprünglich das Kind an berechtigter Enttäuschung und an Schmerzlichkeit gegenüber seinen Eltern erlebt hat, aber dort nicht austragen konnte und durfte. Es wurde sozusagen auch in seiner Gefühlsäußerung unterdrückt. Eltern oder Partner, die in dieser Situation Kinder kriegen, übertragen dann unweigerlich diese Problematik auf ihre Kinder und erzeugen schon wieder damit frühe Störungen. Entweder müssen dann die Kinder etwas von dem ersetzen, was der Partner auch nicht gebracht hat. Dann wird das Kind von der Mutter benutzt, dass es nun die Mutter gut finden soll, bestätigen soll, für die Mutter da sein soll, als Liebesobjekt sozusagen. Oder aber sie behandeln die Kinder so, dass deren natürliche, lebendige Art, ihr Gefühlsausdruck möglichst rasch unterdrückt wird, damit die Eltern nicht mehr erinnert werden an ihre eigenen unterdrückten Bedürfnisse und Gefühle. Dann entsteht diese tragische Situation, dass das lebendige Kind eine Bedrohung für seine Eltern wird, weil es in der Lage ist, die Eltern an ihr Schicksal zu erinnern. Und dies ist ein trauriges, ein schmerzliches Schicksal und das wollen die Eltern natürlich nicht wahrhaben und deshalb verhalten sie sich so, dass das Kind möglichst bald ebenso unlebendig wird oder entfremdet ist wie sie selbst. Von daher ist die Voraussetzung in einer Partnerschaft, die also den Partner sozusagen zum Mutterersatz machen will, es kann auch der Mann sein, es ist nicht immer an ein Geschlecht gebunden, die denkbar schlechteste Voraussetzung, Eltern zu werden und Kinder dann mit dieser ungelösten Problematik zu belasten. Von daher gehört zur präventiven Überlegung, Menschen zu helfen, wenn sie eine Partnerschaft eingehen und Eltern werden wollen, dass sie verstanden haben, dass sie frühe Bedürftigkeiten in sich tragen, die sie möglichst nicht in die Partnerschaft tragen sollten, sondern lernen müssen, ihr Defizit zu betrauern, ohne den Partner zu belasten damit, damit die Partnerschaft frei bleibt von den alten, frühen Bedürftigkeiten und sozusagen ausgestaltet werden kann aus den realen Möglichkeiten beider, sodass man sich auch fördern und unterstützen kann in den realen Bedingungen, in den realen Möglichkeiten, aber auch Begrenzungen, die jeder hat. Wenn ich das so sage, kann man es auch so verstehen, dass man eine Partnerschaft eingehen sollte, möglichst indem man seine eigenen frühen Lebensbedingungen verstanden hat und deren Defizite betrauernd hat. Man kann das dann auch so formulieren, dass wir im Grunde genommen eine Kultur des Trauerns und des Schmerzens brauchten, weil jeder Mensch davon betroffen ist, von einem Mangel an Mütterlichkeit, was er emotional verarbeiten müsste. Also wir brauchten eine Kultur, die jedem Menschen auch es ermöglicht, dass das in Ordnung ist, dass er Raum und Zeit immer wieder in seinem Leben findet, über das zu trauern und zu schmerzen, was in seiner Entwicklung nicht so optimal war, was nicht gut war, damit er entlastet wird und dann in einer Partnerschaft den Partner nicht zum Mutterersatz machen muss und wenn er Kinder kriegt sozusagen, nicht die Kinder nach seinen Möglichkeiten, Bedürfnissen und Begrenzungen abrichten muss. Dort liegt sozusagen die wesentliche präventive Chance und Notwendigkeit.
Siehst du denn Möglichkeiten, das einfach für sich selber irgendwie abzuarbeiten, wenn man das jetzt nicht mit dem Therapeuten kooperieren kann?
Naja, wir sind bei dieser Überlegung an einem Grundsatzproblem. Natürlich ist das auch zunächst gebunden daran, dass man Begleitung von Experten hat. Das können Therapeuten sein, das kann aber auch gute Freunde sein oder eben andere Menschen in anderen Berufen, die damit umzugehen verstehen. Damit haben wir aber ein prinzipielles Problem. So viel Helfer mit entsprechender Kompetenz gibt es nicht. Also kann man im Grunde da nur wieder mit dem präventiven Gedanken antworten. Also dass man grundlegend Veränderungen in der Frühgeschichte ermöglicht, die für meine Begriffe auch politisch möglich sind, indem man sozusagen Frauen besser ausstattet, Familien besser unterstützt, die Beziehungsvoraussetzungen für Kinder verbessert. Das sind Dinge, die kann man auch durch einen politischen Willen, durch entsprechende finanzielle Unterstützung, durch eine allgemeine Diskussion in der Gesellschaft über die Werte, die unser Leben bestimmen sollen, sehr wohl befördern. Also, dass auf diese Weise das Ausmaß dieser geschilderten Pathologie nicht mehr so groß wird. Dass man also auch am Ende gar nicht mehr so viel Therapeuten braucht, um das mildern zu können und dass die Schritte, die ich aufgezeigt habe, also mehr Wissen, mehr differenzieren können zwischen früher Bedürftigkeit und realen Möglichkeiten, das gefühlsmäßig zu verarbeiten und das Einüben in realitätsgerechtere Erwartungen und Zusammenleben, dass das Dinge sind, die dann auch jedes Paar für sich übernehmen kann, die Aufgabe, oder mit anderen Paaren sich zusammentun kann, Selbsthilfegruppen bilden kann, oder eben auch, dass es üblicher wird in der Gesellschaft, solche Zusammenhänge zu erkennen, zu besprechen, sich zu helfen. Da sind wir wieder in dem Problem des Paradigmenwechsels. Also wenn wir es schaffen könnten, mehr Mütterlichkeit in der Gesellschaft als Wert zu etablieren, dann würde das auch heißen, dass Menschen darin bestätigt und gefördert werden, wenn sie sich auch gegenseitig helfen wollen, wenn sie sich verstehen wollen, wenn sie sich mitteilen können und die wachsende Gewissheit haben, dass sie auch verstanden werden, dass sie nicht belehrt werden, dass sie nicht beschämt werden, wenn sie von ihren Schwierigkeiten und Schwächen berichten. Also das ist ein Prozess, der sozusagen komplex die Prävention mit Therapie verbindet und sozusagen Therapie dadurch minimiert, dass die Prävention umfassender möglich wird.
Tja, das ist irgendwie ein Teufelskreis. Denn das heißt sozusagen, für grundsätzliche Veränderungen müsste man in politische Zusammenhänge eingreifen, darauf Einfluss nehmen. Das wiederum ist dir und mir also nicht so sehr gegeben. Es ist auch fraglich, wie weit wir uns irgendwie in bestehende politische Systeme einklinken wollen würden und sinnvollerweise könnten, um das zu erreichen. Also ist ja eigentlich dann die Chance doch mal, dass der Einzelne was unternimmt. Der Einzelne, hast du jetzt aber eigentlich nochmal gesagt, müsste sich eigentlich erstmal therapieren lassen, bevor er was Effektives machen kann.
Ja, also aus diesem Teufelskreis oder aus der Paradoxie dieser Verhältnisse kommt man nicht wirklich raus. Ich will mich damit aber auch nicht einschüchtern selbst, dass ich solche Gedanken nicht entwickle oder vertrete, weil man dann sagt, das ist nicht realistisch oder es ist nicht mehrheitsfähig oder es ist nicht pragmatisch. Für den Einzelnen ist es immer machbar. Der Einzelne kann verstehen lernen, kann sich Hilfe organisieren, kann sich auf diese Weise entwickeln und verändern, kann bessere Mutter und Vater werden, kann besser mit den Kindern umgehen, kann also auch da im besten Sinne präventiv werden, wirken. Das Problem, das du richtig aufweist, bekämen wir erst, wenn das die Mehrheit wollte. Ja, es ist ja eher unrealistisch zu glauben, dass die Mehrheit das will. Also von daher, also muss man nicht resignieren. Und wenn ich so denke und spreche, gehe ich ja nicht davon aus, dass ich die Welt wirklich verändern könnte. Aber ich kann sozusagen die Nachdenklichkeit befördern. Ich kann die individuelle Auseinandersetzung des Einzelnen anregen. Und das, denke ich, macht schon Sinn.